herzlich willkommen beim dritten Beats and Bones Festival. Ihr habt euch richtig entschieden, auf jeden Fall in diesem Saal zu starten. Und dann bin ich auch schon dran, nämlich jetzt die zwei, also es ist, ich komme mir fast schon albern vor, die anzukündigen, weil es sind die zwei Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen Deutschlands, Sabine und Dirk Steffens, muss man gar nicht so viel sagen. Das so bescheiden darf man, glaube ich, an der Stelle sein. Mit einem ganz großartigen Thema heute auch. Der Podcast heißt, für die, die es noch nicht wissen, Geopodcast Kettenreaktion ist auch einer, auch das sei so bescheiden mal erwähnt, einer der erfolgreichsten Wissenschaftspodcasts in Deutschland, aber ach, was sage ich euch da? Ja, da folge ich mal. Genau. Genau, das ist die Energy, Leute. Geil, so machen wir den ganzen Abend weiter. Dirk Steffens, ich erkläre es trotzdem ganz kurz, wer dieser Mann eigentlich ist. Deutschlands bekanntester Wissenschaftsjournalist, habe ich schon gesagt. Und was ich ja ganz besonders finde, und da habe ich auch wieder Hoffnung geschöpft in meinem Leben, als er das Bundesverdienstkreuz gewonnen hat, und zwar für den Optimist des Jahres. Da dachte ich mir, na, wenn ein Wissenschaftler noch optimistisch ist, dann, na gut, dann muss ich es ja irgendwie auch sein. Und dann haben wir natürlich noch Sabine Steffens. Und sie ist Wissenschaftsjournalistin, promovierte Biologin und ist seit 25 Jahren zuständig für wahrscheinlich das Wissenschaftsformat schlechthin, nämlich Terra X, genauso für die große Geo-Story. Und sie leitet die Abteilung für Geo-Documentaries der UFA. So, und das Thema heute ist eins, das uns alle bewegt, das uns wahrscheinlich sogar bei vielen Familienfeiern schnell mal auftritt. Nämlich, wenn ich alleine nach Hause fahre zu meinen Eltern und sage, ich ernähre mich vegan, dann kommt schon... Okay, also willst du jetzt noch was von dem Gulasch oder Quatsch, ne? So ein Mann. Dementsprechend geht dieses Thema heute so ein bisschen durch den Magen, denn unsere Ernährung hat einen riesengroßen Einfluss auf unsere Umwelt. Und um dieses Ökoproblem zu beleuchten, da haben sich die beiden heute ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Es wird so ein bisschen das Motto sein, wie Bauern zu Weltrettern werden können und das ist der spannendste Punkt, wie wir alle hier in diesem Saal sie dabei unterstützen können, das erfahren wir dann nun im Gespräch. Und jetzt habe ich eine ganz besondere Aufgabe bekommen von Dirk Steffens. Ich hoffe, er hat mir nicht zu viel zugemutet, nämlich hier was abzuspielen.
Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir freuen uns voll, dass wir heute hier sein dürfen beim Beats and Bones Festival, wo die besten Wissenschaftspodcasts in Erscheinung treten. Ich bin Sabine Steffens, das ist Dirk Steffens. Zusammen sind wir die Kettenreaktion und wir machen das schon fast 2 Jahrzehnte lang zusammen, uns fürs Fernsehen und für die Medien die großen Fragen der Wissenschaft anzuschauen und aufzudröseln für euch. Und heute haben wir uns ein ganz bescheidenes, kleines Thema ausgesucht, nämlich
wie wir die Welt gesund essen. Also da geht es um nicht weniger als die Weltrettung. Denn die lange Zeit, die wir als Wissenschaftsjournalisten schon zusammenarbeiten, hat immer mehr diese Erkenntnis klargemacht, das größte Ökoproblem von allen, was ist das eigentlich? Also wenn man das Gefühl hat, es geht dieser Erde nicht gut, wir müssen etwas tun, um sie zu retten, dann muss man ja mit dem größten Problem anfangen. Und dann muss man erstmal rausfinden, welches ist denn das größte Problem? Und tatsächlich ist es egal, ob man der Spur des Klimawandels, des Artensterbens, der Stoffkreisläufe oder anderer planetarer Grenzbereiche folgt, am Ende steht man immer auf irgendeinem Acker. Tatsächlich hat die Landwirtschaft auf all die Bereiche, die uns ökologisch auf diesem Planeten Sorge machen, einen riesen Einfluss, also wirklich einen riesen Einfluss. Und ich musste relativ alt werden, um das zu verstehen. Ich mache das wirklich schon lange alles. Ich stand neulich mal im Supermarkt in einer Warteschlange und vor mir in Hamburg so ein typischer Hamburger, der hört nur meine Stimme, weil ich mit Sabine telefoniert habe. Und der sagt so zu seiner Frau, ohne sich umzudrehen, Helga, der hört sich an wie der Typ aus dem Fernsehen. Und dann dreht er sich um und sieht mich, dreht sich dann wieder zu Helga und sagt, du, der sieht auch so aus, nur viel älter. Also ich mache das schon richtig lange und man kann sagen, nach 30 Jahren Wissenschaftsjournalismus, wir müssen über die Ernährung reden, denn das ist das größte Ökoproblem von allen.
Es Es begann so wunderbar, weil die Effizienz der Landwirtschaft ist so krass gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Früher konnte ein Landwirt 4 Menschen ernähren, heute sind es 150. Wie kam das? Das hat schon in den 50er Jahren angefangen. Da kamen neue Technologien, Industrialisierung. Die Maschinen wurden größer, wurden immer besser. Die Felder wurden vereinheitlicht. Dann hat man Kunstdünger erfunden. Das war wie Doping für die Böden. Man hat Pestizide erfunden, die die ganzen Insekten kontrollieren oder Unkräuter. Und es wurde erstmal alles viel besser. Wir produzieren heute 3-mal so viel Nahrung wie noch vor 60 Jahren. Und wir konnten damit den Welthunger fast beseitigen. Tatsächlich hat sich seit 2000 der Hunger auf der Welt halbiert, oder?
Halbiert, genau. Ja. Man glaubt es kaum, man denkt, alles wird immer schlimmer. Aber nein, es gibt nur noch halb so viele Menschen, die hungern, obwohl die Bevölkerung viel größer geworden ist.
Also das sind erstmal Good News, aber leider stoßen wir da heute überall an Probleme, weil wir es ein bisschen übertrieben haben, weil uns die Landwirtschaft tatsächlich große Probleme bereitet, weil sie in ganz allen möglichen Bereichen einfach die Umwelt schädigt. Und weil auch alles in einem riesigen globalen Agrarsystem miteinander vernetzt ist.
Da kommt man schwer dahinter, wenn man das verstehen will. Und dann habe ich mir mal eins meiner Lieblingsthemen ausgesucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob nun die vegane Wurst oder die Fleischwurst, das ist völlig egal. Wir reden ja heute nicht darüber, was ihr esst. Denn das ist tatsächlich nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, wie das, was ihr esst, produziert wird. Man kann auch Fleisch ökologisch produzieren. Vegan ist grundsätzlich natürlich besser, weil man weniger Fläche braucht, weniger Wasser braucht, weniger Schadstoffe produziert. Also selbst die Vereinten Nationen haben mal ausgerechnet, wenn alle vegan essen würden, dann wäre der Welthunger sofort ganz weg. Also das ist mathematisch alles richtig. Aber Essen ist ja auch Identität, Kultur, Tradition. Das gehört ja zur eigenen Persönlichkeit. Also wenn ich an Omas Erdbeermarmelade denke, dann hat das viel mit meinem Leben zu tun und meiner Familientradition. Und wenn jetzt jemand käme und sagt, Erdbeermarmelade ist scheiße, das darfst du nie wieder essen, dann würde ich mich bevormundet fühlen und fände das überhaupt nicht gut. So sollten wir die Diskussion vielleicht nicht führen. Also kein Kampf zwischen Veganen und Fleischessern, sondern besser ein Kampf von Leuten, die sagen, nachhaltig ernähren ist besser als total gedankenlos. Also das wäre der Konflikt, den ich für viel wichtiger halte. Und an der Bratwurst haben wir es mal durchdekliniert. Ich schaffe das in 30 Sekunden zu erklären, was ihr mit der Welt zu tun habt. Also ich kaufe eine billige Bratwurst im Supermarkt. Billige Bratwurst heißt, die kommt aus der Massentierhaltung. In der Massentierhaltung musst du Soja verfüttern, weil du sonst den Fleischzuwachs, den du brauchst, nicht erzielen kannst. Soja kommt aus Brasilien und zwar zu 80-90%. Vieles davon von illegal abgeholzten Feldern. In Brasilien werden Indigene von ihrem Land vertrieben oder sogar getötet, damit Sojabauern neues Land roden können. Und so hängt meine Bratwurst, die ich mit meinen Kumpels auf den Grill haue, mit einem Mord in Brasilien zusammen. Das ist das, wie Ernährung heute funktioniert, über große internationale Ketten. Und unsere deutsche Bratwurst, ich meine, unsere, kann ich mal sagen, wir sind das Bratwurstland Nummer 1 auf diesem Planeten hier in Deutschland.
Wir haben Bratwurst-Weltmeister.
Bratwurst-Weltmeister ist nichts, worauf man besonders stolz sein könnte. Ich finde Frauenfußball-Weltmeister oder auch Männerfußball-Weltmeister fände ich viel toller als Bratwurst-Weltmeister. Aber hier sind die Zahlen. Wir haben es versucht zu errechnen, es ist ein bisschen schwer. Es gibt Mischwürste, einige sind aus Schwein, dann dieses und jenes. Also die Zahlen sind so ein bisschen weich, aber so als grober Kompass. Wenn in Deutschland 220 Bratwürste pro Sekunde gegessen, und zwar 24 Stunden am Tag, die Hochrechnung. Sabine kann alles außer Kopf rechnen. Wie viel ist das im Jahr?
7 Milliarden. Nein, du hattest mal so einen ganz tollen Vergleich, wenn man diese ganzen Würste, die wir in einem Jahr essen, aneinander nähen würde in einem einzigen Darm, dann würde diese Bratwurst, nur die deutsche, einmal vom Mond und wieder zurückreichen. Das ist fast wie so ein Saarland-Vergleich, so sinnvoll.
Verdammt viel Bratwurst. Diese Fußballfelder und Saarland-Vergleiche, ne? Vielleicht könnt ihr hier das heute bei diesem Live-Podcast hier in Berlin ja mal austreiben. Ich finde, zwei Dinge darf eine Journalistin nicht machen. Saarland-Vergleiche und Fußballfeldvergleiche. Die sind überholt, das macht man nicht. Und kein Mensch weiß, wie groß das Saarland ist. Gibt's das überhaupt? So, also an der Bratwurst kann man sehen, wie er damit zusammenhängt. Also wenn ihr morgens am Frühstückstisch sitzt, also ihr isst vielleicht den Schokoaufstrich, Sesam auf dem Brötchen kommt aus den USA, die Schnittblumen aus Äthiopien, der Schinken ist von einem Schwein, das Futter aus Brasilien bekommen hat. Also das ist eine Sitzung der Vereinten Nationen. Bevor ihr überhaupt das Haus verlassen habt, habt ihr auf ökologische Prozesse rund um den ganzen Planeten eingegriffen und ihr müsst das tun, denn ihr habt keine Wahl.
Ja, und jetzt nur noch mal kurz, was da abgeht, wenn wir hier Bratwürste essen, die aus der Massentierhaltung kommen. Darüber reden wir nämlich, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Unterschied. Man kann das da, diese schlimme Geschichte, die in Brasilien gerade abläuft, vermeiden, indem man einfach Bio-Bratwürste isst, weil da muss das ganze Futter in Deutschland oder zumindest in Europa hergestellt werden. Aber wir sind dorthin gefahren, um uns das mal wirklich anzugucken, nach Amazonien. Dort wird legal und auch illegal der Regenwald gerodet und mir tut das physisch weh. Ich bin Biologin und ich durfte...
Ihr lernt eine Sache jetzt über Sabine, die sehr persönlich ist. Also es gibt eine Liebe, die sicherlich größer ist als die zu mir und das ist die zum Regenwald.
Ja, ich durfte in Panama in den Baumkronen ein paar Jahre rumhängen und Forschung machen und ich habe es einfach geliebt. Ich liebe diesen wunderbaren Lebensraum. Ich finde, das ist eine der kostbarsten Dinge, die wir auf dem Planeten haben. Und wenn ich mit eigenen Augen sehe und dann auch noch dort bin und sehe, wie das zerstört wird am laufenden Band, am laufenden Hektar, dann ist für mich das persönlich schlimm. Aber es ist auch für die Welt schlimm. Wir haben euch das in mehreren Podcast-Folgen schon erzählt, was zum Beispiel ein intakter Regenwald für das Weltklima bedeutet, für die Artenvielfalt und so weiter, für die Wasserkreisläufe. Und dort in Amazonien werden so viele Felder gerodet, um Soja und Mais für unsere Schweine und Hühner anzubauen. Und das läuft so ab, dass da die Soja-Mafia sich Landtitel holt. Die sind bewaffnet, die sind organisiert. Die nimmt den Indigenen das Land weg. Da werden Menschen bedroht, gefoltert, ermordet und so weiter. Und es wird jetzt alles wahrscheinlich ein bisschen besser durch Lieferkettengesetz, durch die neue brasilianische Regierung. Als wir da waren, war es ganz fürchterlich. Und
wir haben auch mit Folteropfern gesprochen. Also es ist wirklich, jetzt sind keine Legenden. Wir sind dann auf gerodete Felder gegangen, mussten auch selber flüchten. Wir waren mit einem Kriminologen unterwegs, der das sucht. Also wir versuchen ja auch manchmal dahin zu gehen, um zu fühlen, wie das ist. Wir finden, dass es sehr wichtig ist, dass man die Nachrichten, die wir alle kennen, auch mal erlebt und fühlt, um das zu transportieren. Also das sind keine hohlen Floskeln, das sind keine Schlagzeilen, sondern da geht es um Leben und Tod.
Könnt ihr euch in Folge 21 auch nochmal anhören.
Da Sie haben weiß wir das alle sehr, Folgen auswendig.
Sehr genau erzählt. Aber wir waren eben da und was da passiert ist...
Ja, das kann man mal erklären. Also das ist der große Soja-Highway. Der läuft durch Pará, diesem Bundesstaat, wo das meiste angebaut wird. Auf den Satellitenbildern kann man sehen, wie sich von der Straße aus die Zivilisation immer tiefer in den Regenwald hineinfrisst. Dieser Soja-Highway ist, glaube ich, 3.000, 4.000 Kilometer lang. Yes. Und das ist sozusagen die Halsschlagader. Und die endet auf diesem Gelände von Cargill, einer der größten Agrarindustrieunternehmenskonzerne, die es gibt. Und die haben da in Santarém einen Schiffsanleger und da wird das Soja dann verladen. Und als wir das gesehen haben, haben wir uns überlegt, wo fährt der wohl hin? Was macht der jetzt wohl? Und dann haben wir ein Schiff getrackt und haben das mal verfolgt. Und rund um diesen Soja-Highway ist ganz viel illegal angebautes Soja, also war auch illegales Soja mit an Bord dieses Schiffes. Und das fuhr nach Hamburg, in meine Heimatstadt. Dort wurde das Soja verladen auf ein kleineres Schiff, ein Binnenschiff. Und das ist dann von Hamburg aus nach Niedersachsen gefahren, nach Bramsche. Niedersachsen, einer der Schwerpunkte der Schweine, Massentierhaltung in Deutschland. Unternehmen wie Tönnies und viele andere sind da angesiedelt, die das produzieren. Und die werben damit, dass sie meistens Fleisch aus der Region anbieten. Und das stimmt auch. Aber auch der Bauer bei euch nebenan, wenn er denn nicht biologisch arbeitet, verfüttert sehr wahrscheinlich Soja aus Brasilien. Wie regional ist das denn? Also nur, dass die Sau bei euch in der Nachbarschaft gefressen hat und Gülle produziert hat, finde ich, macht sie noch nicht zu einem regionalen Produkt. Und da muss man mal ganz vorsichtig sein. Und das konnten wir dann tatsächlich nachweisen. Zu der Zeit, als wir das recherchiert haben, waren noch fast 20% des Soja-Imports nach Europa von illegal abgeholzten Flächen. Also das sind riesige Zahlen. Man redet über viele, viele tausend Tonnen. Eine Höllengeschichte eigentlich.
Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber Fakt ist tatsächlich, dass 80% der gesamten Anbaufläche, der landwirtschaftlichen Anbaufläche, für Tierfutter verwendet wird. Also auf 80% aller Flächen wächst überhaupt kein Essen für uns, sondern für die Tiere, die wir dann essen. Ja, also da kann man mal sehen, so geht es tatsächlich nicht weiter. Wir werden euch gleich noch erzählen, wie wichtig Boden und Erde und Flächen für uns sind. Das ist Stand jetzt und wie kostbar und wie wenig Fläche wir eigentlich auf unserem großen, schönen Planeten haben. Das haben wir euch auch mal ausgerechnet. Wir haben auf der ganzen Erde ungefähr 15 Milliarden Hektar Landfläche. Davon sind aber vieles sind noch Gebirge oder Eisflächen oder Wüsten. Und 5 Milliarden Hektar bleibt nur übrig für den landwirtschaftlichen Anbau. Jetzt sind wir, wie viele Menschen? 8 Milliarden gerade.
Bei 10, um es dir kopfrechenmäßig einfacher zu machen. Also 10 Milliarden Menschen, 5 Milliarden Hektar.
Ja, rechnen es nicht meine Stärke, okay, aber das kriege ich selber hin. Da bleibt für jeden Menschen ein halber Hektar übrig. Und das ist, hier kommt das Fußballfeld.
Sie hört nicht auf damit.
Etwa so groß wie ein Fußballfeld. So viel Platz steht zur Verfügung, um jeden Einzelnen von euch und uns sein ganzes Leben lang zu ernähren. Mehr haben wir nicht. Geht mal auf den Fußballplatz, fühlt es mal. Ist nicht so viel, ne? Das muss dann reichen. Da muss die Natur die Erde immer nachproduzieren oder der Boden muss irgendwie fit bleiben. Sonst haben wir ein Problem. Also so viel ist es gar nicht.
Und man hat das Gefühl, die Erde ist so endlos groß. Aber wenn man einen halben Hektar sich mal anschaut, so ein Fußballfeld, dann merkt man, wow, davon muss ich leben, mein Leben lang. Das ist ganz schön wenig. Und so kommt es zu der wissenschaftlich überhaupt nicht überraschenden, aber doch irgendwie erschütternden Erkenntnis, auf der Erde wird die Erde knapp. Denn nicht nur steht für jeden nur ungefähr ein Fußballfeld, um deine Vergleiche mal weiter zu strapazieren, zur Verfügung, sondern das wird auch noch weniger. Denn noch wächst die Weltbevölkerung und das wird wahrscheinlich auch noch so einige Jahrzehnte so weitergehen. Und gleichzeitig verlieren wir durch altmodische landwirtschaftliche Methoden wie tiefes Pflügen, riesige Maschinen und vieles andere, Überdüngung, dass die Boden auslaugt, ungefähr 12 Millionen Hektar pro Jahr. Also von den 5 Milliarden gehen jedes Jahr auch noch 12 Millionen Hektar drauf, weil wir in der Landwirtschaft veraltete Techniken anwenden. Und das sind so wie zwei Züge, die aufeinander zurasen. Also Bevölkerung wächst, Fläche schrumpft. Man muss jetzt nicht Raketentechnik studiert haben, um auf die Idee zu kommen, wow, na, Houston, we've got a problem.
Und deswegen hat man schon vor Jahrzehnten gewarnt, wenn wir so weitermachen, haben wir auf dem Planeten noch 60 Ernten. Dann ist Schluss, dann sind die Ressourcen verbraucht, die Böden erschöpft und so weiter. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und wir haben schon was geändert und wir werden auch was ändern. Aber das ist mal die Größenordnung, in der wir hier reden. Also dieses Problem ist ein großes und muss dringend angegangen werden. Denn
muss man natürlich noch einordnen. Diese Szenarien, das ist von der Welternährungsorganisation mal hochgerechnet worden und auch viel kritisiert worden, auch ein bisschen zu Recht. Was man so macht bei solchen Szenarien wissenschaftlich, man nimmt die Daten von heute und schreibt die einfach fort in die Zukunft. Und was man nicht mit einberechnet, ist, dass wir Menschen lernfähig sind und ja auch mal was dazulernen und eine neue Technik machen. Und tatsächlich ist es auch so, ich bin 57 Jahre alt, ich bin in den 1970er Jahren in Niedersachsen, also in der Gegend, wo dieses Schiff vorhin hingefahren ist, mit dem Soja aufgewachsen. Und damals war das tatsächlich viel schlimmer. Es gab kaum Grenzwerte in der Landwirtschaft. Die Elbe, der Fluss, an dem ich aufgewachsen bin, war so verseucht, dass unsere Eltern uns quasi bei Todesstrafe verboten haben, da drin zu baden. Jeder Aal, den man geangelt hat, hatte irgendwie ein Geschwür am Maul. Also das hat aufgehört, weil es Regularien gibt, die die Landwirtschaft schon viel besser gemacht haben. Wir wollen jetzt nicht erzählen, dass alles immer schlimmer wird, aber wir sind langsam bei den Verbesserungen. Und als ihr von hier reingekommen seid, musstet ihr ja alle an diesen Saurier-Skeletten vorbei. Und da musste ich an so einen alten Cartoon denken, den ich mal irgendwann gesehen habe. Da sitzen so zwei Saurier auf einem Hügel am Strand und gucken so aufs Meer raus in den Sonnenuntergang. Und man sieht noch so am Horizont, wie so ein Schiff wegfährt. Die Arche. Und da dreht sich der eine Saurier zum anderen und sagt, Mist, das war heute? Und das ist ein bisschen die Situation, in der wir sind. Also wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen. Wir müssen ein bisschen gucken. Noch 60 Ernten ist wissenschaftlich sicherlich sehr zugespitzt und übertrieben. Aber wir haben auch nicht endlos Zeit. Also wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben noch einige Jahrzehnte, um umzusteuern. Dann kriegen wir das noch wieder hin. Also Armageddon lassen wir erstmal ausfallen.
Genau, und tatsächlich wurde das Problem auch erkannt und die Landwirtschaftswende wird tatsächlich als eine der aller wichtigsten Maßnahmen gesehen, um die Welt zu retten oder zumindest viele Probleme gleichzeitig ein bisschen besser zu machen. Wir haben ja schon gesagt, es beeinflusst Artenvielfalt, Klima, Stoffkreisläufe, Wasser, Trinkwasser, sogar die Luft und unser ganzes Fortbestehen. Und wir wollen jetzt über ein paar Lösungen sprechen, wie denn das umgesetzt werden kann. Es gibt 1000 Ideen auf dem Sektor. Man kann zum Beispiel auch ganz ohne Boden zu verbrauchen, Nahrung produzieren. Stichwort Algen, Insekten und zwar, da höre ich schon. Wollen wir alle gar nicht.
Wir brauchen jetzt aber auch dringend ein paar Lösungen, weil Sabine lebt und arbeitet nach dem Konzept der tiefsten Höhle. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist das, was Hollywood-Filme erfolgreich macht. Also völlig egal. Indiana Jones in der Schlangengrube, Frodo in Mordor oder Luke Skywalker, als er dann endlich den Todesstern angreift. Also es gibt so einen Moment im Film, immer nach ungefähr zwei.
Ja, so zwei Drittel, drei Viertel ungefähr, je nachdem.
Ist alles verloren.
Alles
hoffnungslos.
Im Eimer.
Das nennt man in der Filmwissenschaft oder in der Dramaturgie die tiefste Höhle. Alles ist am Arsch. Und genau das haben wir jetzt mit euch gemacht. Man merkte auch, wie es hier im Saal immer ruhiger wird. Und die Katastrophenmeldungen reihten sich aneinander. Und die ersten, man konnte auf den Gesichtern sehen, verdammt, warum bin ich nicht zu dem Podcast unten gegangen? Da ist bestimmt bessere Laune. Ja? Das war Absicht. Damit ihr das mal fühlt. Also so baut man Bücher auf, Filme, Dramaturgien. Aber so läuft das Leben auch meistens. Also wir waren jetzt
auch schön, wenn das alles nur Fiction wäre, gell? Ist aber nicht. So.
So und jetzt kommt Sabine und dann, also Indiana Jones hockt in der Schlangengrube und in diesem Moment seize the sword, heißt das in der Dramaturgie.
Seize the sword.
Hat er dann
der Held greift zur Waffe,
hat einen Geistesblitz,
trifft den Mentor. Irgendwas ganz Tolles passiert. Die Wolken tun sich auf. Der Finger Gottes. Egal. Irgendwas. Denkt euch was aus und es wird besser.
Ja, die Zwerge haben beschlossen, doch noch an der Schlacht teilzunehmen. Und die Menschen zu retten und die Orks zurückzuschlagen. Also das ist diese Wende und von da an geht es ab Richtung Licht und Happy End.
So, zum Beispiel mit neuartiger Landwirtschaft. Das wird schon hauptsächlich erprobt, aber auch schon eingesetzt. Man nennt es Digital Farming oder Precision Farming, weil man einfach mit digitalen Methoden, auch mit KI unterstützt, sehr präzise eingreifen kann. Nicht mehr dieses viel hilft viel, eine Monokultur und wir kippen überall tonnenweise Pestizide und Dünger drauf, sondern man guckt, man macht vielleicht auch kleinere Felder, weil das auch viel leichter zu bewirtschaften ist, mit kleineren, leichteren Maschinen, die autonom fahren, die jede Pflanze ins Visier nehmen können, die einfach sehr viel präzise arbeiten können, wohl dosierte Nährstoffe nur ab, sondern man würde wahnsinnig viel Wasser sparen, Dünger hätte, aber die gleichen Erträge. Das ist eine Möglichkeit, die wird kommen. Es ist nicht ganz billig, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, unsere Böden zu entlasten.
Und ich habe vorhin gesagt, Sabine liebt den Regenwald mehr als mich. Ich möchte das erweitern. Sie liebt eigentlich alle Pflanzen mehr als mich. Wenn wir eine Bergtour zusammen machen, also kennt ihr das Krankheitsbild des Pflanzentourettes? Diese studierte Biologin, die kann diese ganzen lateinischen Doppelnamen von diesen ganzen Pflanzen. Und wenn wir irgendwo rumlaufen, dann geht das ständig holala, holala. Und im Frühjahr hat er so einen Knospenstand. Sieht sensationell aus. Also es ist egal, wo wir hinfahren. Dieses Pflanzentourette ist ein permanentes Thema. Das fängt bei uns schon beim Frühstück an. Wir sind ein richtiger Nerdhaushalt mit 12-jährigen Zwillingen. Also die Kinder, die schlagen manchmal mit dem Kopf auf den Teller morgens, weil sie es nicht aushalten können. Dann geht es darum, was für einen glykämischen Index hat eigentlich Hafermilch? Ist das besser als bei der Erbse? Und wie viele Kaffeesorten gibt es eigentlich? Oder
124.
Seht ihr, was ich meine? Seht ihr, was ich meine? Das war nicht einstudiert. Das ist genau das, was ich meine. Ich habe es auch nicht leicht immer. Also wenn Sabine uns eine Brotzeit macht zum Losfahren, weißt du, die sind da nicht mit Käse oder Wurst belegt, sondern die sind wissenschaftlich belegt. Ne? Und alles muss so gemacht sein. So ist unser Leben. Und Entschuldigung, das fiel mir jetzt gerade mal ein, als du anfingst, über digitale Landwirtschaft zu dozieren.
Ohne Pflanzen kein Leben.
Sie liebt sie.
Die sind die wunderbaren Wesen, die aus Sonne und Luft Nahrung machen können. Ist doch wunderbar.
Wir haben einen kurzen Film auf Rügen gemacht über diesen wunderbaren Buchenwald dort. Den kann man da auch sehen. Und am Ende dieses Films musste sowieso gefällt werden, der Baum. Der ist jetzt nicht für unsere Dreharbeiten gefällt worden. Und dann bricht Sabine in Tränen aus. Also wenn man einen schönen Baum fällt, das hält die nicht aus. Die liebt Pflanzen über alles. Und wenn die über Landwirtschaft redet, ist es deshalb eine Herzensangelegenheit. Was ich sehr schön finde übrigens auch. Sowas kann man auch machen, Sabine.
Ja, genau. Man kann die Pflanzen auch 24 Stunden am Tag glücklich machen. Ich weiß nicht, ob diese Pflanzen so glücklich sind, aber es ist eine super neue, effiziente Methode. Vertical Farming oder auch Indoor Farming. In Hallen kann man mit LED-Beleuchtung und relativ geringem Wasserverbrauch Pflanzen anbauen. Und das ist wunderbar effizient. Also man kann, ich glaube, dreimal so viel ernten oder fünfmal so viel wie auf einem normalen Feld, braucht dafür keinen Acker, keinen Boden, keine Pestizide. Doch, Dünger braucht man, ein paar Nährstoffelemente, auf jeden Fall braucht man Nährstoffe, aber das ist ganz toll und man könnte dann damit auch Transportwege einsparen, weil diese Hallen können überall stehen. Das ist Nordic Harvest, da waren wir in der größten Indoor-Farm Europas und auch ein ganz toller Typ, oder? Der Typ Anders Riemann heißt der Geschäftsführer da, der hat seinen BWL-Job hingeschmissen, aber er hat gedacht, er muss jetzt mal irgendwas Sinnvolles machen und hat sich da völlig ahnungslos von der Materie diese Indoor-Farm da aufgezogen und hat jetzt ein riesen Businessmodell, was läuft und was expandieren soll und versorgt ganz Kopenhagen mit Salat und Kräutern.
Und jetzt könnt ihr mal raten, was mein größter, in all den Jahren, die ich Sabine kenne, mein größter Weihnachtsgeschenkerfolg war. Ich habe hier eine Mini-Indoor-Farm gekauft.
Ja, und jetzt herrscht Erntedruck in unserer Küche.
Wir haben
ein Monster-Basilikum, da werden wir gar nicht mehr. Wer braucht noch Pesto vielleicht?
Es gibt Tage, da wache ich morgens auf und habe Angst, dass ich von Basilikum erdrückt werde, weil diese Mini-Indoor-Farm, die nach den Kriterien dieses Vertical Farming aufgebaut ist. Sabine steht jeden Tag eine halbe Stunde davor mit einer Nagelschere und beackert das. Also es ist schlimm, Basilikum kann auch eine ernsthafte Bedrohung werden. Aber ganz hier in der Nähe gibt es eine ganz tolle Geschichte, Sabine. Soll ich erzählen?
Ja, ja.
Also Brandenburg, ihr kennt das so, Rinder sind die schlimmsten Klimasünder der Welt. Muss das so sein? Nein. Hier ist eine neue Form der Landwirtschaft, eigentlich eine alte. Und was man hier macht, ist das sogenannte Mob-Grazing, rotierende Rinderherden. Alle paar Stunden gehen die Kühe auf ein anderes Stück der Weide. Die stehen nicht immer da rum und fressen alles, sondern alle paar Stunden auf Neues. Und dann beißen die nur die Spitzen ab von den Pflanzen. Und das verändert alles. Im Speichel von Rindern sind Hormone, Enzyme, die das Graswachstum anregen, denn Gras will gefressen werden. Das ist der Sinn des Grases. Wenn es gefressen wird, passieren ganz tolle Dinge, die Sabine viel besser erklären kann als ich. Aber um das zu erzielen, um sozusagen die Serengeti und die Tierwanderung nachzubilden, machen die das so.
Genau, die Rinder bleiben nur 4 Stunden auf dieser Parzelle und werden dann weitergetrieben. Und der Rest von dem nicht gefressenen Gras wird auch teilweise so in den Boden getrampelt. Und jede von dieser kleinen Vierecke haben dann 2 Monate Zeit, sich zu regenerieren. Und dann passieren da wundersame Dinge. Das Gras wächst wie verrückt durch diesen Beißimpuls und auch durch den Kuhdünger. Und der Boden wird viel humoser, kann viel mehr Wasser speichern und vor allem viel mehr CO2 speichern. Der Boden wird zu einer richtigen CO2-Senke. Der Boden wird bis zu 4-mal produktiver durch diese rotierende Rinderherde. Ich finde, ich liebe auch diesen Ausdruck, Mob Grazing. Also und so ist eben regenerative Landwirtschaft eine Möglichkeit, auch die auch sofort jeder überall umsetzen kann, wenn er Landwirt mit viel Land ist und Kühen vielleicht. Die unsere Böden wirklich verbessern können. Und jemand hat es mal schlau ausgerechnet, das ganze CO2 der Atmosphäre hätte in unseren Böden Platz, wenn sie fit wären.
Der Landweis heißt übrigens Benedikt Bösel, ist inzwischen so ein bisschen so ein Star der Bauernszene, weil der auf einem riesigen Hof in Brandenburg was ganz Neues versucht. Und ich finde das wirklich großartig. Und das ist neue Wissenschaft. Also sogar der WWF, die größte Naturschutzorganisation in unserem Land, und das kann ich wörtlich zitieren, sagt inzwischen, Rinderhaltung richtig gemacht, leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Und der erste Schritt ist halt Weidehaltung. Man darf Kühe nicht in Ställe einsperren und dann mit Mastfutter zur Höchstleistung pampern, denn dann furzen und rülpsen die unglaublich viel Methan, das 25-mal klimaschädlicher ist und alles wird schlimm. Aber wenn die leben können, wie ein Tier leben soll, wird die Klimabilanz direkt sehr viel besser. Und es gibt inzwischen sogar die Ökologen, die sagen, eine Landwirtschaft ganz ohne Tierhaltung wäre für das Klima schlechter. Aber das ist ein wissenschaftlicher Diskussionsprozess, der noch am Laufen ist. Wir verfolgen das immer sehr gespannt. Aber jetzt können wir noch mal Benedikt zu Wort kommen lassen, glaube ich. Ne? Ja, den Benedikt Bösel, unseren Vorzeigebauern.
Guck mal, da hat jemand auf den Kopf gekackt.
Ja, ein Scheißtag.
Das ist ein Scheißtag. Komm, ich gebe dir zum Trost was zu futtern. Komm mal her. Ja, das ist doch ein kleiner Trost, ne? Ja, ich meine, man fühlt sich ja nicht gut, wenn einem jemand auf den Kopf kackt, ne?
Naja, das ist halt keine Kacke, wie wir sie kennen, sondern was da drauf liegt, ist pures Gold. Das ist eigentlich der Schlüssel. Wir haben ein Landwirtschaftssystem entwickelt, wo wir Nährstoffe über die Ernte entziehen und alles über Synthetik ausgleichen müssen, weil wir die Tiere aus dem Ökosystem rausgenommen haben und in Stelle gepackt haben. Aber was wir versuchen an unserem Standort ist zu schauen, wie können wir die Tiere eigentlich nutzen, um die Nährstoffe, die wir brauchen, natürlich wieder zurückzuführen. In der Scheiße sind mehr Lebewesen, als uns Menschen auf dem Planeten gibt. Ja, im Grunde genommen ist das die Lösung zu allen großen Problemen. Dabei müssen die Menschen einfach verstehen, dass die Landwirte und Landwirte, genauso wie die Kühe, der Schlüssel sind, um die großen Herausforderungen der Zeit zu lösen. Und zwar auch schon heute.
Genau so. Und wir brauchen auch die ganzen Bauern, denn die stellen unsere Nahrung her und auf denen wird immer nur rumgehackt. Und das ist total falsch. Die machen nur das, was sie immer machen sollten. Aber wir wissen im Grunde, wie es geht. Es hat auch jemand ganz Schlaues mal ausgerechnet, dass wir, wenn wir die Böden 10% entlasten, für immer ernten könnten, weil dann würde so viel Druck wegkommen von den Böden, dass es dann für sehr, sehr lange Zeit ausreichen würde. Was würde denn dann passieren?
Ja, 10% weniger ernten und wir könnten für immer auf diesem Planeten weiterleben. Jetzt machen wir nochmal eine Kettenreaktion. Das ist ja der Kern unseres Podcasts, also weil auf der Welt alles mit allem zusammenhängt. Also wenn wir weniger landwirtschaftliche Fläche intensiv beackern, brauchen wir weniger Dünger, weniger Gülle, weniger Pestizide. Wir brauchen weniger schwere Maschinen, die zum Einsatz kommen. Und dadurch haben wir dann weniger Bodenverlust. Das wäre viel besser fürs Klima. Wir hätten auch mehr Artenvielfalt. Und einige der größten Umweltprobleme unserer Zeit wären auf einmal sehr viel kleiner. Und wie ich noch anfügen möchte, im Gegensatz zum Umbau von Infrastruktur oder Energieinfrastruktur, das dauert Jahrzehnte, kann man das ganz schnell machen und ganz schnell sehr große Erfolge erzielen.
Und nur zum Schluss, wir haben ja vorher gesagt, wir sind nicht das Problem, sondern auch Teil der Lösung. Wie soll man denn das machen mit 10% weniger Ernten, wenn wir doch alle irgendwie was essen wollen? Es gibt noch eine riesen tolle Methode, wie wir weniger Essen herstellen müssen. Und das ist einfach weniger wegschmeißen. Weltweit werden ein Drittel der Lebensmittel weggeschmissen und zwar fast überwiegend von uns Privathaushalten. Und weil wir da mal ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf lenken wollen, haben wir hier in Berlin ein großes Event gemacht auf der Friedrichstraße und haben mit geretteten Lebensmitteln 1200 Drei-Gänge-Menüs gekocht. Wer war da? Andi, du warst da. Ja, genau, hat's geschmeckt?
Die Speisung der 5000 auf der Friedrichstraße.
Genau. So viel nochmal zu sagen, das kann jeder sofort machen. Räumt euren Kühlschrank auf, kauft weniger auf Vorrat ein. Wir haben das sofort dann umgesetzt, weil das ist ein Riesenhebel, um die ganze Erntemaschinerie zu entlasten.
Und dieser Hebel braucht keine neuen Gesetze, keine Verbote, keine Verzichtsdebatten, keine ideologischen Auseinandersetzungen darüber, was man isst. Und ihr spart auch noch Geld dabei. Also, es gibt keinen Grund, mit der Weltrettung nicht direkt morgen früh anzufangen. Das würde uns alle glücklich machen, nicht nur uns Menschen, sondern auch die Tiere, die, das muss ich, glaube ich, niemand mehr erklären, im Jahr 2025 mit der Massentierhaltung alles andere als glücklich sind. Anders als das Glücksschwein, das wir euch jetzt hier zum Abschied präsentieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen, vielen Dank. Das war die Kettenreaktion, Audioproduktion und Sounddesign.
Der großartige Stefan Strüber.
Redaktion.
Du und ich.
Sabine und Dirk Steffens.
Die Kettenreaktion wird ganz frei und unabhängig produziert, dank der Unterstützung durch die Biodiversity Foundation mit Mitteln vom Charity-Team der Postcode-Lotterie. Vielen, vielen Dank.
Und abonniert uns gerne, empfehlt uns, erzählt es weiter und schreibt uns auf Dirks Instagram-Account. Ihr seid die allertollsten Hörer. Vielen, vielen Dank. Bis in 14 Tagen.
Ciao, ciao.